Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Boah, das ist so ein fettes Intro. Und damit Halli, hallo und herzlich willkommen zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Und ich muss erstmal, bevor ich zu dir Hallo sage, erstmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön für die letzte Woche ausrichten. Und ich habe mich sehr über die Genesungswünsche gefreut und muss sagen, ich bin in Topform. Ich bin fitter als je zuvor. Man hört's am Beat. Und damit hi Dani.
Hi Domme, die Grüße kamen tatsächlich von Herzen. Auch wenn es tatsächlich ein bisschen anstrengend war, hätte ich gar nicht so gedacht, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, uns einfach mal eine Stunde durchzuquatschen. Aber natürlich ist viel schöner, dass du wieder fit bist, dass es dir wieder gut geht und dass du vor allem jetzt wieder in Höchstform bist.
Ja, in Höchstform, wie gesagt, den Beat kurz programmiert, einen fetten Dubstep mit Asian Instruments aufgepickt. Und ja, damit würde ich sagen, lasst uns gar nicht so viel Zeit verlieren, denn wir haben heute mal wieder keine pickepackevolle Sendung, heißt wir quatschen 2 Stunden.
Sowieso. Ich wollte es gerade genauso sagen. Die Themen haben uns ein bisschen verlassen die Woche, aber irgendwie kriegen wir da schon auf jeden Fall was zusammengeschustert, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, beginnen wir gleich mal. Ich denke, das Thema, worüber wir sprechen müssen, was wir anteasern müssen oder halt bequatschen müssen. Natürlich Manchester City ausgeschlossen aus der Champions League. 2 Jahre dürfen die nicht mehr mitspielen. Ich glaube, sogar wenn sie dieses Jahr die Champions League gewinnen. Also die sind einfach komplett raus.
Und vor allem, man muss sagen, endlich zieht mal, muss man ja sagen, die UEFA mal Konsequenzen aus dem, was sich da jetzt schon über mehrere Jahre anbahnt.
Ja, endlich trauen sie sich mal gegen einen Big Player zu schießen und sagen nicht, und sage ich jetzt mal, die stellen sich nicht unter die Top-Teams, sondern sagen, das sind unsere Regeln, die habt ihr nicht beachtet und deswegen seid ihr jetzt halt gesperrt, weil ihr unsere Regeln missachtet. Und das gab es ja so noch nie, dass die UEFA gegen einen Big Player wirklich so groß agiert hat. Ja. Deswegen auf jeden Fall schon ein sehr großer Step.
Ja, man muss sagen, jeder von Manchester United so.
Hast du nicht gemacht?
Doch. Ich hab's jetzt als Sound FX auf. Shoutouts an die Folge von vor 2 Wochen.
Vor 2 Wochen, ne? Da hat Domme einfach mal angefangen zu lachen. Ich glaube, ich noch eine halbe Stunde nach Podcastaufnahme.
Das sind wir gestorben. Ohne Spaß.
Sind gestorben vor Lachen und jetzt hat er es auf seinem Soundboard. Ich glaube, was Schöneres kann es nicht geben.
Ja, ich sage ja, ich bin in Topform.
Die letzte Woche gut genutzt, freut mich sehr.
Ja, man muss auch sagen, apropos nochmal zum UEFA-Ausschluss, es ist ja noch nicht zu 7 Milliarden % fix.
Nee, Man City wird da natürlich noch Einspruch gegen einlegen, wird sich da jetzt wahrscheinlich auch gut viele Anwälte holen, um da irgendwie ihr Recht durchzusetzen. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Also klar wird jetzt natürlich noch ein kleiner Rechtsstreit geben. Der Sportdirektor hat gesagt, er kann das so nicht hinnehmen, weil er ist sich sicher, dass da nichts gefälscht wurde. Ich glaube aber nicht, dass die Strafe reduziert wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also ich finde es halt eher witzig, dass sich der Geschäftsführer Soriano da einfach hinstellt und sagt, ja, die Fans können sich zweier Dinge sicher sein. Das erste ist, dass die Vorwürfe falsch sind und das zweite ist, dass wir alles tun werden, was möglich ist, um das zu beweisen. Dann mal viel Spaß.
Ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Ich glaube halt, die FIFA würde sich einfach ein Eigentor schießen, wenn sie das Urteil jetzt plötzlich aufheben würden. Die würde sich einfach ein komplettes Eigentor schießen, weil jetzt hat die UEFA natürlich, endlich mal quasi ihre Ansprüche durchgesetzt und gesagt, ihr habt Regeln missfolgt. Wenn sie das jetzt aufheben, dann machen die sich noch lächerlicher, als sie eh schon dastehen. Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es aufgehoben wird. klar, dass jetzt Man City so Sachen sagt, wie wir werden dagegen kämpfen und das kann gar nicht stimmen. Du kannst ja nicht dich hinstellen und sagen, ja, haben wir gemacht, war gut, Geld hat gereicht und deswegen schon klar, aber ja, da siehst du halt auch, womit die ganzen Clubs halt handeln. Also kurz zur Einschätzung, Man City hat ja quasi Sponsorendeals falsch bewertet und quasi, naja, wollen wir es nennen, dass sie das Geld vom Scheich einfach gewaschen haben?
Man kann so sagen, ja.
Ne, eigentlich
böse
ja schon.
Böse Zungen behaupten.
Und zwar halt einfach, um dieses Financial Fair Play einfach aufzuheben und zu sagen, das haben wir eigenmächtig erwirtschaftet durch Sponsorendeals und das hat nicht der Scheich, ich habe seinen Namen nicht im Kopf, ich versuche es gar nicht rauszufinden, uns zugesteckt.
Ja, vor allem, jetzt ist ja vor allem eine ganz große Frage, die sich halt mir stellt. Gut, Pep Guardiola sagt im Interview, wenn sie mich nicht rausschmeißen, bleibe ich auf jeden Fall da. Aber was passiert mit den ganzen Spielern? Weil die haben natürlich Anspruch, europäisch zu spielen.
Ja, ja, klar, natürlich. Und vor allem halt die Spieler, die sich es eigentlich nicht mehr erlauben können, 2 Jahre lang nicht die Champions League zu gewinnen. Und da denke ich natürlich vor allem an Sergio Aguero, an Kevin De Bruyne vielleicht sogar, die halt jetzt einfach sagen, 2 Jahre ohne Champions League Fußball, das können wir uns vom Spielerischen her einfach nicht erlauben. Ich glaube, gehaltstechnisch wird es gar kein Problem sein. Das Geld, was sie durch Champions League bekommen hätten, bekommen die durch irgendwelche Boni und so weiter und so fort, trotzdem von Man City. Aber diese Erfahrung und dieses sportliche Ansehen, ich kann mir schon vorstellen, dass da dann Kevin De Bruyne sagt, okay, dann spiele ich halt für 5 Millionen weniger bei einem Team, was Champions League spielt.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Kevin De Bruyne da großartig auf Geld verzichten muss. ich glaube, egal wo der hingeht, der wird seine Millionchen bekommen. Jetzt stellt sich auch noch eine weitere Frage. Glaubst du, dass auch der Titel aberkannt wird?
Nee, glaube ich nicht. Wieso?
Weil jetzt ja auch die Bilanzen überprüft werden und wenn da halt dann auch Vergehen festgestellt werden, dann könnte nachträglich die Meisterschaft aus dem Jahr 2014 aberkannt werden, also annulliert werden.
Ja.
Also wir reden jetzt nicht von letztem Jahr, weil die Strafe, also das Vergehen war ja von 2012 bis 16.
12 bis 16, genau.
Die also an alle Liverpool-Fans.
Aber die Remixes, die du danach gebaut hast, sind nicht mehr mit drin, oder?
Die dürfen wir aus GEMA-rechtlichen Gründen nicht laufen lassen.
Stimmt.
Eventuell, wir können ja mal auf Twitter eins raushauen, einfach mal so.
Okay, wie kriegen wir jetzt den Faden wieder? Nee, ich glaube nicht, dass der Titel aberkannt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, das wäre dann einfach so ein Step, wo du sagst, ja komm, ist egal. Wer ist in 2014 dann Zweiter geworden? War's Chelsea? Ich muss sagen, ich hab's gerade nicht im Kopf. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Titel aberkannt wird. Einfach, du hast jetzt quasi diesen Sepp,
Liverpool.
Du hast
die
Nein, 2000. Stimmt, das war die 14er Meisterschaft, Slippy G, natürlich.
Und Chelsea war nur Dritter.
Natürlich, das war die Meisterschaft, in der Liverpool die ganze Saison vorne war. Deswegen jetzt auch der Einspieler.
Und alle Liverpool-Fans zu mir so.
ich dachte gerade, du hast den Einspieler gebracht wegen letztem Jahr, weil du die auslachen wolltest, aber
ja.
Nee. Stimmt, das war die 14er Meisterschaft. Ich glaube trotzdem nicht. Glaubst du?
Ich könnte es mir schon vorstellen. Also wenn die jetzt wirklich, also wenn du das jetzt wirklich so richtig durchgreifst, also wenn du jetzt wirklich ein Statement setzen willst, dann müsstest du das eigentlich machen.
Aber ich glaube, die sind zufrieden mit dem Statement, was sie gesetzt haben. Ich glaube, jetzt haben sie gesagt, hey, ihr bekommt auf die Fresse, weil ihr dürft nicht mehr Champions League spielen für 2 Jahre. Kommt damit irgendwie klar, vereinsschädigend ist es sowieso. Also ich bin gespannt, wie sich Man City da auf jeden Fall rausreden kann. Weil es einfach jetzt uninteressant ist, als auch für andere Spieler. Und nicht nur für die eigenen, die jetzt noch da sind. Also Man City hat einfach nicht mehr so viele Argumente für sich, außer eben das Geld. Und ich glaube, das Statement reicht der UEFA.
Ja, verstehe ich schon auch. Also es wäre auch ein verständlicher Step, wenn sie jetzt einfach nur sagen würden, ja, okay. Damit geben wir uns zufrieden. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass da schon die ein oder andere Forderung auch eingeht. Also weißt du, dass dann halt ein paar andere Vereine vielleicht sagen, hey, denkt doch vielleicht auch noch an die Premier League, meine Lieben.
Ja, jein, ich weiß nicht. Ich glaube, Liverpool hat momentan andere Sachen zu tun, außer
ja, nicht nur Liverpool. Weißt, also,
ja, aber allgemein, weißt du. das könnte dann so tief gehen, du kannst dann, wo setzt du denn dann da den Cut? Was kannst du dann sagen? Das Geld, was die da nicht erwirtschaftet haben, das wird denn abgezogen und weißt du, ich finde, das ist halt, das kannst du nicht alles einordnen und die Strafe ist jetzt gesetzt. Ich weiß nicht, wie tief die da noch in die Strafe reingehen können, weil für mich ist es dann auch, für mich ist die Sache gegessen. Man City muss jetzt irgendwie mit dem Image-Schaden umgehen. Also, ich weiß nicht, mich erinnert das halt sehr, sehr stark an VW und die ganze Diesel-Geschichte. Also wirklich, tatsächlich, das ist eins zu eins dasselbe. Auch VW wurde bestraft von der Autoindustrie, aber die ganze Industrie und eben auch zum Beispiel die deutsche Wirtschaft konnte sich es einfach nicht erlauben, VW so lange zu bestrafen.
Aber im Endeffekt geht es jetzt doch so weit, dass ja jeder Kläger eine Ausgleichs-, also ein Ausgleich stattfindet.
Ja, weil es aber halt auch in anderem Maße stattgefunden hat als Manchester City.
Ja,
also
das
die haben
schon
Sponsorengelder falsch bilanziert und nicht User verarscht. Also, weißt aber du,
wie witzig
du als Fußballnutzer
das?
Hast da ja nichts Negatives von gehabt.
Doch, wie witzig wäre das, wenn du uns Klage einreichst? So, hey, ich habe 70.
Weil du Trikot gekauft hast. Ja.
Oder so, hey, ich habe 70 Pounds für den Eintritt bezahlt und jetzt ist das irgendwie illegal, kriege ich das wieder.
Ich habe noch 8 Pounds auf meine Arena-Card.
Und der FC Augsburg so haut mein Bio.
Habe ich die jetzt für Sponsor gezahlt oder für Scheich? Weiß nicht.
Hold my Knacker. Die haben mir ja, genau. Auch nie mein Geld zurückgezahlt. Richtige Schlawiner beim FCA. Da war ich ja bei dem glorreichen Spiel der Stuttgarter in Augsburg immer noch die wahrscheinlich traurigste Erlebnis in meinem Leben. Und da war es so, mein Vater und ich hatten bestimmt noch so um die 16 Euro auf dieser FCA-Karte. Dann so, kann man nicht ausbezahlen, wir haben kein Geld mehr.
Was?
Ja.
Echt?
Aha, im Gästebereich halt.
Nein.
Doch. Und Oha. Das fand ich dann schon echt hart asozial, weil im Endeffekt, du zahlst ja auch bar bei den Typen.
Ja, aber 16 Euro sind schon nicht ohne, auf jeden Fall.
Ja, da kannst du dir schon den ein oder anderen Knacker und eventuell sogar noch ein Bier gönnen.
Ja gut, bei den heutigen Stadionpreisen ist schon unangenehm tatsächlich.
Du kriegst ein stilles Wasser. Aber ohne Pfand.
Wo wir es gerade schon von teurem Stadion haben, hast du die Meldung von Lars Windhorst gelesen, der jetzt plötzlich sein Stadion auf 90.000 ausbauen will?
Ja, wahrscheinlich kam die Anfrage von Mario Barth, er möchte jetzt vor mehr Leuten vor mehr Leuten sein Programm spielen. Also ich weiß
auch
nicht, was
lächerlich.
Ja, ich weiß einfach, ich weiß nicht, was ich jetzt gerade von der Hertha halten soll.
Gar nichts.
Aber ich finde,
also wenn wir wollen, können wir Sonstiges genau jetzt betrachten. Sonstiges, Bildzeitungsrubrik Hertha BSC, Punkt.
True that.
Nee, so, alles, was da seit November passiert, das ist eine Witzveranstaltung, sorry.
Ja, es ist halt.
Ich trete heute ziemlich vielen Leuten auf den Schlips, aber irgendwie.
Vor allem, das ist doch, die bringen sich jetzt schon wieder selber, gibt es jetzt schon wieder Unruhen intern, weil ja einerseits Gegenbauer, der Präsident, doch 50.000 fördert. Oder halt sagt, hey, ich plädiere drauf, lass die Arena verkleinern.
Ja, genau.
Und dann kommt einfach dein Investor und sagt, was verkleinern? Wir reden hier nicht über meinen Schrittbereich.
Hör doch auf.
Und deshalb verstehe ich halt nicht so ganz schon wieder. Also du hast erst dieses Klinsmann-Drama, das Spätzle ist one, und dann hat der sich fein sozusagen auf den Linsenteller begeben und jetzt kommt so ein Horst namens Wind. Und,
nein.
Und also ich kann doch nicht, wenn doch schon mein Präsident sagt, hey, wir kriegen das Stadion eh nicht voll. Und wir haben eine Scheißauslastung. Die Hintertortribüne der Gäste, also hinter dem Gästetor sozusagen, die ist nie voll. Die können wir, da stehen, die einzigen Leute, die da drauf stehen, sind die Sicherheitsmänner. Das sind immer so zwei Securities. Und dann frage ich mich, ja klar, lasst das Stadion noch ausbauen, weil ihr spielt ja in 17 Jahren eh Zweitliga, wenn ihr wieder aufgestiegen seid. So ungefähr. Also katastrophal.
Kann ich dir nur zustimmen.
Ich muss aber sagen, die Leute in dem Fanshop in Berlin, in der Innenstadt, die sind richtig entspannt, die sind richtig cool. Also ich glaube auch, dass die Leute um den Verein rum ziemlich cool sind, aber die halt einfach nur eine katastrophale Führung haben.
Ja, voll. Also dieses Projekt Hertha irgendwie wieder groß machen und einfach alles irgendwie wieder richten bei der Hertha funktioniert einfach nicht.
Ich verstehe Lazaro halt immer mehr.
Ja, ja, klar. Also ich kann es dir ja schon verstehen, warum Spieler da einfach dann wegwechseln. Lazaro, Mitchell Weiser genauso.
Oder nochmal sich ein halbes Jahr zurückverleihen lassen, dass wenn sie absteigen, sie nicht wechseln müssen. So, like a boss. Transferverhandlungen like a boss.
Oh ja, tatsächlich.
Ach, diese
Tussa. Oh Mann, die Hertha. Ich glaube, es wird die komplette Saison plus Sommertransferphase wird das eine sehr, sehr lustige Story. Ich glaube, die lässt uns nicht los. Und allen Hertha-Fans, es tut mir wirklich leid, was ich gegen den Verein sage. Ich habe an sich nichts gegen Hertha, aber die machen sich einfach gerade, wie ich finde, zum Affen. Das sollte einfach nicht, das braucht man nicht.
Ja, es hat doch erst wieder WhatsApp neue Smileys hinzugefügt. Ich glaube, der neue Affe, der mit dabei ist, trägt ein Hertha-Trikot. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Oh, wow. Oh, mit diesem Humor wird es Zeit für die erste Pause. Dommel, hast du mir einen Netzfund, bitte?
Der faktlos Netzfund.
Kommt heute aus einem Facebook-Profil einer Freundin von mir. Ich war selber überrascht. Ich war selber überrascht. Die hat ein Video geteilt vor 18 Stunden von Carlos Firmino. Das ist, ich sag mal so, die besten Fails aus den letzten anderthalb Jahren, was Stürmer, die... Also ich kürze es ab mit Slapstick. So zum Beispiel der Torhüter schießt den Stürmer an, er läuft alleine vor Tor und hämmert das Ding 2 Meter daneben. Also so ungefähr. Und schön. Das habe ich gesehen gestern und musste echt laut lachen, was mir sehr unangenehm war, denn ich saß in einer vollen Sitzung und habe mich damit etwas verraten, dass ich vielleicht nicht zu 100% geistig anwesend war. Aber für den Netzfund war es mir wert.
Ja, auf jeden Fall. Nee, schöner Netzfund, auf jeden Fall. Slapstick, immer gut. Immer. Also, bis gleich.
Genau.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Und willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und der zweite Part der 36. Episode hat was wieder mit Man City zu tun, nämlich es geht um die Champions League.
Bading.
Und damit mit einem schlechten Witz eingeleitet. Damit die erste Hälfte des Achtelfinals ist rum. Wie fandst du die Spiele? Wie hast du sie geguckt? Hast du sie geguckt? Warst du überrascht? Tell me.
Also, ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet. Den möchte ich jetzt hier euch allen da draußen präsentieren. Und der heißt, warum Erling Haaland der wahrscheinlich wertvollste Fußballer für den BVB ist seit Christian Wörns. Und den könnt ihr euch jetzt auf YouTube anschauen.
Ich hoffe, du hast einen Prezi vorbereitet.
Ich würde sagen, machen wir das Ganze ja auch irgendwie so ein bisschen chronologisch.
Gerne.
Und da ist natürlich das erstes Spiel, das aus deutscher Beteiligung ein absoluter Kracher war. Die Partie Dortmund-Paris und ich muss sagen, Alter, der ist schneller als Usain Bolt gefühlt. Nicht nur gefühlt, der ist schnell, der ist schneller als so ein Space Shuttle, wenn es abhebt.
Ja.
Der Erling Haaland, ich glaube, der ist so groß, damit er so große Ohren hat, dass der nicht abhebt. Die pressen den an Boden.
Ich finde, es war ein tolles Fußballspiel. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war okay, war jetzt kein fußballerischer Leckerbissen. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen, du hast dich jetzt aber nicht.
Das war so eine Käse-Laugenstange.
Traurig, wenn du es nicht gesehen hast.
Das war so eine Käse-Laugenstange, die schon morgens beim Bäcker war, die jetzt schon ein bisschen kross ist, aber du isst sie trotzdem noch. Das war so die erste Halbzeit.
Nee, es war eine Käse-Laugenstange vom Vortag. du bist zufrieden, weil du was zu essen hast.
Und es war ein bisschen
billiger. Es schmeckt nicht geil, aber du freust dich, dass du nur den halben Preis gezahlt hast. So ungefähr war die erste Halbzeit.
Und die zweite Lounge
und die, und die zweite Lounge-Stange war dann richtig Halbzeit.
Und die zweite Halbzeit, das war so eine richtig ofenfrische Käse-Lounge-Stange, wo noch so leichtes Fett trieft von dem Käse.
Oh, genau. Aber also die zweite Halbzeit war wirklich toll anzusehen. Schöner Fußball, auf beiden Seiten tatsächlich. PSG hatte einfach wieder das Problem, was halt schon immer ist, sie spielen nicht zusammen. Sie haben Einzelkämpfer über Einzelkämpfer über Einzelkämpfer und mir tut Thomas Tuchel einfach leid, weil du kannst diesen Haufen noch eigentlich gar nicht zu einem Team formen. Also wenn ich mir den Neymar angucke, ich glaube, der kennt nicht mal die Namen seiner Mitspieler.
Aber die Schwestern. Ah, no-brainer. No-brainer.
Oh Gott.
Aber ja, I got your point und ich sehe das auch ähnlich. Also, es ist halt schwierig, in einem Wettbewerb, wo es halt wirklich auch um diese Teamleistung geht, einfach nur mit Einzelspielern herauszustechen. Und das ist halt einfach der große Unterschied zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Weil der FC Bayern hat zwar auch gute Spieler, aber vor allem halt auch Teamspieler. Da büffelt jeder für jeden. Und bei Paris ist halt so.
Hey, Dommel lobt den FC Bayern. Das habe ich noch nie gehört in diesem Podcast.
Stimmt eigentlich, gell?
Krass!
Fuck, ich habe gerade meine Credibility verspielt.
Es ist Champions League, Dommel, für deutsche Mannschaften.
Und ich schaue
alles
sonst
für die nur UEFA 5-Jahres-Wertung.
Ja, ich schaue auch sonst nur WM und EM. Gib denen allen Ball, sag ich da ja immer.
Aber ich gebe dir da komplett recht. Also ich finde so, gefühlt hat doch Neymar seit 4,5 Jahren kein Spiel mehr für Paris gemacht. Weil geschont, verletzt, Schwester Geburtstag, er Geburtstag, irgendwie sowas. Friseurtermin, keine Ahnung. Und ich finde, genau so wirkte der auch im Spiel auf mich. Klar hatte der seine Momente, klar hat der ein, zwei gute Doppelpässe gespielt, aber klar, natürlich auch das Tor gemacht nach Vorlage und so, das kommt natürlich auch nicht von irgendwoher, aber er wirkte für mich wie ein Fremdkörper im Spiel von Paris Saint-Germain. Er wusste gefühlt einfach nicht, was seine Mitspieler machen und seine Mitspieler wussten nicht so richtig, was er macht. Das war einfach dieses, wir geben Neymar den Ball und dann wird er schon irgendwas anstellen können.
Ja, dann wird er hoffentlich schon irgendwie die Murmel am Verteidiger vorbeilegen. So. Ja, und man muss sagen, dass es
ja,
auch
genau,
der große...
Ja, genau, und dann steht...
Ich finde halt auch, das ist so ein bisschen der große Unterschied zwischen...
Du wolltest?
Ja, der große Unterschied zwischen Mbappé und Neymar. Einfach, dass Mbappé ein bisschen mannschaftsdienlicher ist, zwar auch nicht gerade mit jeder Auswechslung zufrieden ist, das muss man auch sagen, aber er stellt dann doch so ein bisschen den Erfolg vom PSG vor seinen eigenen.
Ja, das kann, ja, schwer zu sagen, dafür kenne ich Mbappé einfach nicht gut genug, aber ich
das sind Homies seit dritte Klasse,
weißt du. Ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, aber lass uns einfach mal jetzt auf die andere Seite springen und loben wir mal wirklich, wie gut der BVB das gespielt hat und auch wie gut der BVB das über weite Strecken auch wirklich verteidigt hat, also ja. Dann Axel Sagadou, auf dem wir auch schon den Abgesang hier im Podcast besungen haben, Abgesang, besungen, geschworen, ach, keine Ahnung, wir haben gesagt, er ist nicht mehr gut genug, hat ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er klar vom 1-1 bisschen bitter aussieht, weil er da ausrutscht. Hummels hat sich gut gemacht, Emre Can tut dem BVB-Spiel unglaublich gut, allein durch seine Präsenz im Mittelfeld hat er wirklich viele Bälle einfach dingfest gemacht, die PSG-Spieler gut abgelaufen, also allgemein hat mir das sehr, sehr gut gefallen, was der BVB gespielt hat und ein Unentschieden hätte dieses Spiel einfach nicht verdient gehabt und man muss einfach sagen, es ist kein Hype mehr. Erling Haaland ist einfach ein richtig geiler Macker.
Ja, damit auch eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Vor allem auch sein Torjubel. Einfach dieses Om.
So. Ja, einfach so.
Om. Einfach Om. Und vor allem, wie er es beim zweiten auch machen will und ausrutscht, weil er zu schnell war, weil er wieder noch im Raketenmodus war. Einfach. Das, aber
also man muss
das zweite Ding, Alter, der haut das Ding gefühlt noch schneller in den Winkel, als er den Ball sozusagen nach hätte rennen können.
Ohne Spaß.
Und das muss was heißen.
Und dann guckst du das Spiel an und dann macht es einfach nur flumm. Und dann ist der Ball plötzlich drin. Also das war so ein Geräusch und ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wohin ich jetzt meinen Ausdruck bringen soll. Ich so, was? Ein Tor und hat so 3 Minuten am Stück gesagt. Ich wusste nicht, was ich sagen soll.
Du so, das was? Erlaube, Strunz.
Aber es einfach so ein geiles Tor war und dann noch vorbereitet vom 17-jährigen Giovanni Reina. Was für Eier der gezeigt hat in seinem ersten Champions-League-Spiel. Unfassbare Vorlage.
Spoiler alert.
Es tut mir leid dafür, dass ich Schalke-Fan bin. Der BVB hat ein ultra geiles Spiel gespielt. Verdient gewonnen gegen Paris. Und die beiden, Haaland und Reina, haben unfassbar viel Spaß gemacht.
Ja, und Reina ist das nächste große Talent, das sich Dortmund ranzüchten wird. Die Frage ist halt, er braucht halt einfach auch seine Spielzeit und du musst ihm halt auch Fehler verzeihen können. Und das ist halt jetzt gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, weil...
Ja, aber die bekommt er doch. Er kommt rein gegen Werder Bremen, wo du mit dem Rücken zur Wand stehst und er macht sein Tor. Und er macht das Tor gut,
ja,
weil er sich gut durchdribbelt. Und Lucien Favre scheint ihm ja wirklich diese Spielzeit zu geben. Und deswegen hat man ja auch einen Bruno Larsson verkauft. Götze, man vergisst total, dass der ja noch da ist.
Das stimmt allerdings. Aber ich habe halt trotzdem die Angst, dass sobald ihm ein Fehler unterläuft, dass man dann nicht so große Nachsicht hat, weil es für Dortmund gerade um zu viel geht. Es in der Liga.
Ja, aber ich weiß nicht, sonst würdest du den noch nicht in so einem wichtigen Champions-League-Achtelfinale bringen. Verstehst du so? Deswegen glaube ich einfach nicht, dass der BVB diese Fehler macht. Und in Dortmund haben sie einfach Erfahrung damit, wenn du sagst, okay, junger Spieler, wir geben dir die Verantwortung, wir vertrauen in dein Talent, wir vertrauen dir in deinem Spiel und das hat ja ein Christian Pulisic, ein Götze in seiner ersten Zeit, haben das einfach zurückgezahlt. Und deswegen ist es schon stark, vor allem ich finde halt, mit was für einem Selbstbewusstsein Reina da gespielt hat, also schaue ich mir die Schalker Jungstars an, die sind ja komplett, die haben ja schon Angst, bevor sie das Trainingsleibchen anziehen.
Ja, I got your point again. Wie du schon gesagt hast, der hat einfach nur krass viel Eier gezeigt. Und ich glaube einfach, wie es im Spanischen ja heißt, Cojones ist da, glaube ich, auch, die brauchst du dann halt auch einfach, vor allem auch für die Entwicklung, im wahrsten Sinne. Und
für die Weiterentwicklung.
Und ja, also wie gesagt, allein schon der Treffer gegen Bremen haben wir auch gesagt, noch schöner als das Tor von Bittencourt, weil er einfach dieses Dribbling mit drin hatte. Und da hat Dortmund schon was ganz Feines
auf dem Teller. Mal wieder.
Ein ganz anderes Spiel, auch was die Rollenverteilung angeht und vor allem auch was die Rollenverteilung auf dem Platz anging, war eine für mich kleine Überraschung, Atletico Madrid gegen Liverpool. 1-0 für Atleti, aber man muss sagen, wenn Statistiken sozusagen Einflüsse auf das Spiel nehmen könnten, dann wäre das, gehen wir jetzt mal vom Ballbesitz und Pässen aus, so ein klassisches 13-1 für Liverpool.
Wäre Fahrradkette, sage ich da nur. Also was anderes fällt mir da nicht ein und ich muss ganz ehrlich sagen, mich überrascht das Ergebnis einfach nicht. Weil schau dir Liverpool in der Champions League an, die sind da gar nicht so überzeugend wie in der Liga, weil ich glaube einfach tatsächlich und ich will jetzt keinem Liverpool-Spieler irgendwie die Lust auf Fußball, die Lust auf Titel irgendwie wegnehmen. Aber ich glaube, mit der Champions League haben die einfach alle abgeschlossen.
Ja, die haben ja schon nach dem 4-0 gegen Barca ja quasi schon den Titel gewonnen.
Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich so, es ist so ein Checkpoint-Ding. Liverpool versucht, seinen Ruf wieder aufzubauen. Und der ist schon wieder ganz oben. Also Liverpool ist Stand jetzt die beste Mannschaft der Welt. Ohne Frage. Und jetzt wollen die Liga gewinnen. Champions League ist gerade, also so sehe ich das, kannst du mir gerne widersprechen natürlich. Champions League finde ich gerade ist einfach nur nebenbei. Und erst sobald die Liga safe ist, konzentriert man sich auf die Champions League. Das heißt, ich glaube im Rückspiel wird das Spiel ein ganz anderes sein und Liverpool wird noch weiterkommen, weil sie bis dahin wahrscheinlich schon Meister sind.
Ja, das kann gut sein. Wie lange, ich glaube, wenn sie jetzt noch 4 Wochen alle Spiele gewinnen, sind sie Meister.
Ich glaube, rechnerisch geht es da noch nicht, dass sie da, schon Meister sind.
Die können Ende März können die sicher Meister werden.
Aber ist da dann schon... Ja, ich weiß nicht, ob da schon das Rückspiel ist. Ich habe die Tabelle gerade nicht im Blick. Aber gehen wir mal wieder zurück zum Spiel. Lassen wir mal meine Meinung ein bisschen weg. Wie fandst du das Spiel? Also frühe Führung durch Atletico spielt eigentlich so eine Simeone-Mannschaft direkt in die Karten.
Ja, das war halt so... Keine Ahnung, wenn es noch eine Stufe hinter Busparken geben würde, hätten sie das gemacht. Also wenn du irgendwie noch, keine Ahnung, Tore zumauern.
Zeppelin tanken.
Ja. Keine Ahnung, AIDA-Kreuzfahrt halt im Stadion. Das hätte der wahrscheinlich unterschrieben.
Ja, safe.
Also von dem her, das war dann schon klar, dass es extrem schwierig wird für Liverpool. Aber man muss auch sagen, wenn du es schaffst, gegen diese Offensive dann über 80 Minuten so konsequent zu verteidigen, dann hast du halt im Endeffekt auch gewonnen. Denn wie in jeder anderen Sportart auch, die Defensive gewinnt die Meisterschaften.
Dann hast du das Spiel auch verdient gewonnen, denn das Spiel findet nun mal auf zwei Seiten statt und Fußballliebhaber, die sagen, ja, aber das ist da noch kein schöner Fußball. Nee, aber es ist erfolgreicher Fußball. Und in La Liga klappt es momentan halt einfach nicht. Atletico spielt keine gute Saison in der Liga, aber in der Champions League klappt es halt einfach, weil sie halt auch einfach das Quäntchen Glück hatten, früh genug das Tor zu schießen gegen Liverpool und dann einfach es diese Qualität haben zu verteidigen, denn das wird mir einfach immer als zu einfach empfunden. Auch gutes Verteidigen ist eine Qualität.
Eine Qualität, die sich gerne mal der VfB von Simeone abschauen könnte.
Ich glaube, er hat andere Sachen zu tun, als vom VfB das Verteidigen beizubringen.
Ja, vor allem, er hat wahrscheinlich auch Besseres mit seiner Zeit vor. Naja, aber wir nehmen ja immer donnerstags auf und gestern, das war ja wahrscheinlich das Krasseste, was der Fußball seit letztes Jahr Ajax in der Champions League mal wieder gezeigt hat. Und zwar Atalanta Bergamo. Halleluja!
Wir haben mal wieder schön Fußball in Italien. So böse es klingt, sorry Juventus, sorry Inter Mailand von letzter Saison, aber wie viel Spaß Atalanta Bergamo wieder gemacht hat. Also ich rede sehr viel von Spaß. Ich habe wieder Spaß im Fußball. Es gefällt mir gerade selbst. Aber was ein geiles Achtelfinale zwischen, naja, sagen wir zwei Außenseitern, Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia. Also wer hätte die beiden Teams am Anfang im Achtelfinale gesehen? Du, weil du hast damals auf Atalanta getippt, ich auf Schachtja Donetsk, weiß ich noch ganz genau. Ich sehe dein hämisches Grinsen. und dann eben, dass die beiden noch im Achtelfinale gezogen werden. War ein geiles Spiel. Also 4-1 für Atalanta im Giuseppe Meazza beziehungsweise im San Siro. Also weißt du, du spielst nicht mal daheim, bist da quasi schon ein bisschen dezimiert, weil dein eigenes Stadion nicht den Champions-League-Statuten da ausreicht, musst auswärts spielen und gewinnst trotzdem mit 4-1 und eigentlich hätte das sogar noch höher ausgehen können.
Es hätte höher ausgehen können und wenn jetzt Bergamo keinen Scheiß baut, dann stehen die auch im Viertelfinale ausfertig.
Das darfst du nicht mehr aus der Hand geben, also keine Frage.
Wobei ich es halt schade finde, dass die einzigen zwei Überraschungsteams sind. Weil ich fand, das war zum ersten Mal wirklich ein Champions-League-Spiel, wo ich mir gedacht habe, geil, das will ich anschauen, weil das waren einfach nicht diese Teams, die du sonst immer siehst. Nicht jedes Jahr aufs Neue, sondern das war, ich glaube, eins der echtesten Champions-League-Spiele seit langem.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist so, jede Champions-League-Saison schreibt ihre eigenen Geschichten, schreibt ihre Geschichten über Teams, die halt oft auch einfach in der Liga strugglen, dafür in der Champions League einfach aufdrehen, ähnlich wie im Pokal. Und Atalanta macht gerade einfach einen extrem guten Job, spielen in der Liga soliden Fußball, haben es letztes Jahr in die Champions League geschafft, sind dieses Jahr auch wieder auf einem sehr guten Kurs, spielen jetzt in der Champions League tollen Fußball, haben sich auch klar auch mit Glück in der Gruppenphase durchgesetzt, da brauchen wir ja nichts schön zu reden, aber jetzt einfach gegen Valencia sich den Sieg einfach verdient, weil sie über 90 Minuten tollen Offensivfußball gezeigt haben. Wir sind uns da beide einig, also verdienter Sieger, auch in der Höhe verdient und deswegen müssen die eigentlich ins Viertelfinale kommen und dann haben wir auf jeden Fall ein zweites Ajax.
Zweites Ajax und hoffentlich auch ein weiteres deutsches Team, denn eine nächste gute Ausgangslage hat sich nun mal Leipzig gesichert mit dem 1-0 in Tottenham, das fand ich ja das Starke an der ganzen Sache, dass du eben auch auswärts erstmal hier souverän die Punkte holst, denn vor heimischem Publikum kannst du natürlich bei Leipzig immer auf die Fans hoffen und deshalb
wo ist der Einspieler?
Aber was ich sagen muss, Ampadu in der Abwehr, das war richtig gut.
Naja, plötzlich macht er gefühlt sein erstes Spiel für Leipzig, also wurde er in der Champions League tatsächlich öfter eingesetzt. Aber in der Liga ist er ja gar nicht so gefragt. Du fragst dich, hä, was ist denn das bitte für eine Dreierkette? Zwei Außenverteidiger und ein 19-Jähriger, der das so noch nie richtig gespielt hat. Und die machen das zu dritt wirklich stark. Also Klostermann und Halstenberg haben dem richtig, richtig gut geholfen. Ampadu, solider Job ruhig am Ball, hat tatsächlich auch einfach Halstenberg und Klostermann dirigiert, hat seine Sechser mit Sabitzer richtig gut dirigiert. Das hat er wirklich stark gemacht, der Waliser. Und dass Julian Nagelsmann da ausgerechnet in London ja auf ihn vertraut, zeigt auf jeden Fall schon, was für einen breiten Kader dann Leipzig plötzlich hat. Dann sitzt sein Upamecano plötzlich einfach auf der Bank. Und ja, wie du sagst, Empedu, klasse Spiel. Und wo wir es gerade bei Atalanta schon mit höher gewinnen hätten müssen, kennen wir für Leipzig ja, können es ja nur bestätigen.
Ja, das hätte auch locker 3-4-0 ausgehen müssen. Nicht nur können, sondern wirklich müssen. Im Endeffekt war es Werner per Elfmeter. Aber
über den müssten wir uns ja auch nicht unterhalten. Also glasklarer Elfmeter.
Der Elfmeter war safe. Werner am Punkt war safe. Deal 1-0 jetzt im Rückspiel. Wenn es geht, auch mindestens ein Unentschieden holen, wenn nicht sogar nochmal gewinnen und dann durchschnaufen. Und für Leipzig, wie gesagt, nachdem ich mich ja schon so ein bisschen festgelegt habe, dass sie deutscher Meister werden, muss ich mich da ja ein bisschen wieder zurücknehmen. Aber in der Champions League, warum nicht da ein kleines Ausrufezeichen setzen? Vor allem auch für Nagelsmann würde es mich extrem freuen, weil das ist einfach so ein sympathischer, cooler Trainer, wie der mit Kohfeldt beim Aufeinandertreffen da rumgescherzt hat und die sich da so gut verstanden haben. Das ist einfach, der ist irgendwie noch so nah, habe ich so das Gefühl. Das ist so, der Trainer ist so nah, wie du gerade gefühlt an meinem Bildschirm. Und das finde ich halt einfach stark.
Wow. Danke. Nee, Nagelsmann, super Typ, hat das in Hoffenheim schon bewiesen und zieht sein Ding vor allem in Leipzig einfach durch. Das finde ich irgendwie auch das Starke. Er lässt sich da nicht verbiegen, sondern er spielt sein Spiel auf dem Platz, aber er ist einfach auch authentisch an der Seitenlinie. Deswegen, super Typ. Ich gönn's Leipzig genauso, dass sie ins Achtelfinale kommen, weil nach dem Hinspiel haben sie es einfach verdient, waren die bessere Mannschaft als Tottenham. Bei Tottenham fand ich eigentlich fast alle ziemlich schwach, bis auf Hugo Lloris und Giovanni Lo Celso. Den fand ich wirklich gut. Der hat schöne Akzente gebracht ins Spiel von Tottenham. Ansonsten fehlt natürlich Harry Kane und Heung-Min Son. Deswegen, Leipzig ist auf jeden Fall noch nicht durch, aber 1-0 ist eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel.
Eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Das Rückspiel findet dann statt. Das ist so ein komplizierter Spielplan. Ich sag's euch. Das Rückspiel ist am 10. März, am Dienstag um 21 Uhr. Und ich finde das halt immer so krass, wie die Champions League so, wie lang die sich zieht, während halt zwei Runden in der Europa League gespielt werden müssen. Da hast du halt gefühlt 8 Wochen später das Rückspiel.
Ja, eben. Du hast jetzt ja, nächste Woche ist ja die zweite Hälfte vom Achtelfinale, dann hast du eine Woche Pause und dann sind die Rückspiele die erste Hälfte.
Naja. Uff, aber du hast noch was für mich.
Der Artikel der Woche.
Der Artikel der Woche, der schließt sogar perfekt auf das letzte Spiel an, was wir gerade gesprochen haben. Es ist nicht ein richtiger Artikel, es ist ein Bildband von einem dänischen Künstler namens Martin Andersen. Der wurde zum Teil bei den 11 Freunden eben publiziert, deswegen dachte ich, kann ich das in den Artikel packen. Nämlich hat dieser dänische Künstler, Martin Andersen, 4 Jahre lang Tottenham-Fans begleitet, weil Tottenham ja so einen kleinen Wandel gemacht hat aus Traditionsclub jetzt auch zu einer richtigen Marke. Und der Bildband trägt den Namen Can't Smile Without You, finde ich einen sehr coolen Namen und zeigt halt so die Tottenham-Fans wirklich sehr, sehr nah. Eigentlich kann man sich den Bildband kaufen, aber eben ein paar Bilder sind bei 11 Freunde ausgestellt, deswegen anklicken. Bis gleich.
Anklicken, mitmachen, bis gleich.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Hallihallo und willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf MeinSportPodcast.de und heute mal wieder in der altbewährten Top-Besetzung. Wir haben schon angedeutet, nach meiner Erkältung bin ich jetzt wieder voll und ganz da. Männergrippe überlebt. Seidel hat das Ganze spitzenmäßig gemacht, dass ich mich schon gefragt habe, ob ich mich jetzt kurz in den Urlaub schicke.
Lieber nicht.
Lieber nicht, weil zu zweit ist halt doch immer noch besser als nur alleine. Ist bei vielen anderen Angelegenheiten des Lebens auch noch der Fall, aber was auf jeden Fall auch noch wichtig
ist. Jetzt verzwickst du dich dahin, was?
Was aber auch noch wichtig ist, das ist natürlich Bundesliga. Und im Vergleich zu Werder habe ich gute Laune.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Bei dir läuft es ja auch mit deinem heißgeliebten VfB. Bist du zufrieden eigentlich jetzt unter Neutrainer Pellegrino Matarazzo, wie da so gespielt wird?
Ja, also das Einzige, was mir auffällt, der VfB hat mehr Läufe in die Tiefe, auch bei tiefstehenden Gegnern. Das ist mir aufgefallen, das heiße ich für sehr gut. Aber es ist halt immer noch genau das Gleiche. Die Abwehr steht zwar eigentlich schon ganz gut, aber da kommen halt einfach trotzdem noch in der Schlussphase, da werden die zu nervös. Liegt halt auch dran, die sind halt auch alle echt extrem jung. Deshalb, das spielt sich schon noch ein, das groovt sich schon noch ein. Wichtig ist jetzt, du hast es in der eigenen Hand, weil du spielst noch gegen Bielefeld, du spielst noch gegen den HSV, damit kannst du auch noch direkt aufsteigen. Fertig. Damit bin ich zufrieden.
Ja, voll gut. Nee, ist schön, schön, dass du zufrieden bist. Also siehst du jetzt den Trainerwechsel als gar nicht so groß an? Hat sich jetzt gar nicht so viel verändert? Du kannst es ja ein bisschen.
Der VfB trifft halt häufiger, aber das finde ich hat nicht nur was mit dem Trainer zu tun, sondern auch einfach mit so inneren Blockaden. Ich sag mal so, wenn ein Gomez nicht so häufig im Abseits gestanden wäre, hättest du die Punkte auch so gehabt. Weiß ich mein. Ich finde halt, gerade wenn du nur gegen tiefstehende Gegner spielst, wie du es halt eben als Spitzenmannschaft in Liga 2 dann halt auch machst, wie jetzt gegen Bochum, die ja, wo man aber sagen muss, doch sehr viele Offensivläufe hatten über Suarez und über den anderen Außenverteidiger. Das haben die schon gut gemacht. aber ja, du brauchst halt immer das Spielglück. Und das hatte der VfB jetzt eben auch wieder gegen Bochum, dass dann halt eben dieser Bock unterläuft und Hamid Al-Gadoui halt einfach eiskalt vorm Tor ist. Es ist auch eine Qualität, jemanden von der Bank bringen zu können, der dann die Buden macht. Aber ich finde, das ist so schwierig einzuschätzen, weil es ist halt einfach kein Fußball, der da stattfindet, weil du spielst halt gegen 11 Verteidiger. Weiß ich mein, das ist halt...
Ja, ja, extrem, extrem. Also da ist es halt wirklich schwer...
Ja, und du bist halt nicht der FC Bayern, du bist auch nicht der FC Barcelona. Also diese Ballbesitzstatistik bringt dir halt nichts.
Ja, voll, voll richtig. Und man hat ja unter Tim Walter, wie ich finde, keinen schlechten Fußball gespielt. Es fehlte oftmals einfach das Spielglück. Aber ich glaube, gerade das wurde dann halt einfach Tim Walter zum Verhängnis, dass er halt nie diese Idee hatte, wie man gegen tiefstehende Gegner dann doch diesen Lucky Punch rausbringt. Und ja, ich kann es jetzt nicht bewerten. Ich glaube, das können wir alle noch nicht bewerten nach so wenig gespielten Spielen jetzt in der Rückrunde, ob sich der Trainerwechsel gerade beim VfB schon wirklich bewahrheitet hat oder ob das jetzt einfach nur, wie du es gesagt hast und wie ich finde auch sehr, sehr gut wiedergegeben hast, ob das jetzt einfach gelöste Blockaden sind, die jetzt halt funktionieren, dass es jetzt halt Abläufe sind, die schon lange da sind, die aber jetzt halt Früchte tragen. Also es gibt ja, sowas sieht man ja öfter einfach, wie so ein Trainerwechsel dann läuft. Es kann ja nicht sein, dass du von jetzt auf gleich plötzlich einen besseren Torabschluss hast. Eben. Also das ist ja, da ist ja scheißegal, wer auf der Ersatzbank sitzt.
Aber man muss auch sagen, eine Sache, die ich aber an Pellegrino echt stark finde, ist, wie der jetzt Massimo aktiv einbindet und auch, ich sag mal, mit Mola und den anderen halt doch so, er hat nochmal dieses junge Wilde irgendwie nochmal ein bisschen mehr verinnerlicht als Tim Walter, finde ich jetzt. Das ist vielleicht noch eine Sache, die man noch anfügen kann, aber ich glaube, jeder, der unseren Podcast hört und der auch ein bisschen auf meinem Twitter rumgestöbert hat, der wird wissen, dass ich Tim Walter extrem sympathisch und gut fand und von dem her möchte ich da auch gar nicht zu krass werten.
Ja, das ist, ja, man hat es ja schon angesehen, man hat es ja auch, ja, im Podcast hast du dich ja nicht zurückgehalten. Du kannst da jetzt gerade nicht komplett objektiv draufschauen, muss man ja dann tatsächlich zu sagen. Aber ja, zurück zu dem Thema, was wir eigentlich besprechen wollen, und zwar Werder Bremen scheint Wohlstand jetzt im nächsten Jahr auch mit vielen Gegnern zu tun zu haben, die tief stehen werden. Und ich weiß nicht, ob sich da Werder so gut tun wird. Nee, egal, ob Werder da so gut mit klarkommen würde, weil Frank Baumann hat es jetzt in der Woche gesagt, Abstieg bedeutet auf jeden Fall Etatverlust, bedeutet auf jeden Fall Spielerverkäufe und bedeutet auf jeden Fall finanzielle Einbußen bis zum geht nicht mehr. Aber
ich sehe das, also, ich seh das anders. Der Abstieg wäre für Bremen endlich mal ein Neustart.
Glaubst du wirklich?
Ja. Also es gibt Mannschaften, die haben jahrelang drum gebettelt. Das war der HSV, das war der VfB und das ist eben nun mal auch Werder Bremen.
Ja, bin ich bei dir. Es reicht halt einfach nicht mehr, eine gute Rückserie zu spielen, um sich dann langfristig doch einfach was aufzubauen. So war es ja bei Werder in den letzten Jahren. In der Hinrunde wurde der Trainer gefeuert und dann kam der aus der U23 und der hat das Ruder wieder rumgerissen in der Rückrunde und stand hier. Ich glaube einfach, Werder ist zu zufrieden mit Florian Kohfeldt, als dass sie ihn entlassen. Aber ich weiß es nicht. Bremen spielt einfach komplett ideenlos, lustlos. Die bekommst halt einfach nicht hin. Spieler, die einfach immer funktionieren sollten, ein Klaassen, ein Eggestein, die haben Ausfalltage. Da denkst du dir wirklich, wo kommt das denn plötzlich her?
Da denkst du, die arbeiten bei Vodafone.
oder bei 1&1 werden neuer Trikotsponsor von Borussia Dortmund.
Ja, kein Anschluss unter dieser Nummer, sage ich da nur. Bei Bremen ja, also man muss halt auch sagen, die sind zwar schon mit Kohfeldt zufrieden, die Frage ist, wie zufrieden ist Kohfeldt in Liga 2?
Ich glaube, die steigen nicht mit Florian Kohfeldt ab. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn es wirklich, vor allem, schauen wir auf den nächsten Spielplan. Da kommt jetzt Borussia Dortmund. Das heißt, wir haben das Pokalduell reloaded. Und wenn das wieder schief geht, dann gehst du in einen Negativstrudel. Ich weiß nicht, ob Florian Kohfeldt den noch wirklich aufhalten kann. Also ich gönn's ihm nicht. Ich finde, der ist halt auch einer der Trainerriege aller Julian Nagelsmann. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde, der macht einen guten Job eigentlich. Aber irgendwie bringt's die Spieler nicht auf den Platz. Er bringt's vielleicht nicht zu seinen Spielern. Ich weiß es nicht. Aber ich schätze ihn als wirklich guten Bundesliga-Trainer. Das hat er im letzten Jahr gezeigt für Werder Bremen. Ob er jetzt der Richtige ist, das Ruder rumzureißen, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht.
Für Bremen wird es ganz entscheidend sein, was Düsseldorf in Freiburg macht und was Mainz in Wolfsburg macht, weil jetzt lass die dreifach punkten.
Wie gesagt, du stehst jetzt auf Tabellenplatz 17.
Und du stehst mit dem Rücken an der Wand.
Richtig, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Du kannst es nicht mehr. Du kannst das Ruder, Stand jetzt, glaube ich, nicht gefühlt selbst umreißen. Du brauchst wieder ein schlechtes Spiel von Dortmund, um gegen Dortmund zu gewinnen. Ich traue Werder einfach nicht mehr diese Leistungssteigerung in der Liga zu, um da wirklich Berge zu versetzen und dann halt auch wirklich zu sagen, wir kommen aus diesem Abstiegskampf raus. Gefühlt haben die ja noch nicht mal den Abstiegskampf angenommen. Schau dir doch das Spiel an gegen Union Berlin. Die sind ja rumgerannt wie Hühner ohne Kopf.
Ja.
Und ich sage das total ungern, weil ich habe in meiner Season Preview, ich werde es nicht vergessen, werde auf Platz 7 geschätzt. Auf Platz 7. Sie sind 17. nach 22 Spielen.
Eine Zahl stimmt.
Danke.
Von dem her 50% richtig gemacht.
Und ich verstehe es halt einfach nicht, wirklich. Mich nimmt es richtig mit, tatsächlich.
Ja, man muss halt auch sagen, die sind halt auch richtig unkonsequent, was ihre Mannschaft angeht, auch was Bestrafungen angeht. Klar, du kannst den Pizarro jetzt irgendwie nicht großartig sanktionieren, weil du musst froh sein, dass du ihn noch hast. Aber wenn er halt einfach, wie jetzt gegen Union Berlin, einfach dann das Gelände verlässt und dann nach Hause geht, dann musst du halt mit ihm auch schon mal ein Wörtchen reden, weil im Endeffekt er ist Papa Pizza. Und wenn Papa Pizarro das Riesenvorbild und wahrscheinlich auch Idol von vielen, die da im Kader stehen von Bremen, wenn er halt schon so vorangeht, dann ziehst du dir halt nicht gerade die beste Garde nach.
Nee, auf gar keinen Fall. Und eigentlich, aber weißt, ich glaube, es geht gar nicht so drum, die Garde nachzuziehen, weil schau mal jetzt auf den Kader. Das sind gestandene Bundesliga-Profis, die in diesem Kader stehen. Ömer Toprak, jetzt Vogt in der Innenverteidigung, Bittencourt, Selke, Eggestein, Klaassen, die funktionieren ja alle nicht.
Ja, der
Gebre Selassie, Pavlenka, du kannst die Liste endlich unendlich aufstellen. Bremen hat eigentlich keinen schwachen Kader und du kannst es, das Argument, ja, die hatten ja solche Verletzungsprobleme und haben sie immer noch, zählt für mich einfach nicht. Die Mannschaft bringt die Leistung, die sie abrufen kann, einfach nicht auf den Platz und dann das halt schon die gesamte Saison nicht.
Ja, und vor allem jetzt spielst du halt schon gegen die Zeit. Also du hast am Anfang der Saison gesagt, ja gut, jetzt lass die halt 4-5 Spiele verlieren, dann kommen die Spieler zurück und dann wird alles wieder gut. Aber jetzt sieht's halt so aus, du musst jetzt schauen, du hast jetzt 12 Spiele und da brauchst du im besten Fall jetzt noch so, sagen wir mal, ja, ich denke mal, dass du die 23 Punkte holen musst.
Ja, sicher.
Weil wenn das wirklich so weitergeht, dass Köln, Mainz, Hertha, Düsseldorf punkten, dann bist du halt, dann bist du weg. Dann bist du weg. Und das ist so akut bei Bremen. Und ich verstehe noch nicht so ganz, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das auch die Bremer schon verstanden haben.
Ja, ja, genau, genau. Das ist auch so. Ich glaube aber, die Spieler haben es nicht verstanden. Ich glaube, außenrum weiß jeder Bescheid, was zu tun ist. Ich glaube, Frank Baumann ist sich der Situation bewusst, ist sich auch der Situation bewusst, dass sein Stuhl gehörig wackelt, weil er hat den Kader die letzten Jahre zusammengestellt. Er hat die Trainer ausgesucht. Er hat mit den Trainern die Verträge verlängert. Mit Alex Nuri, mit Florian Kohfeldt. Alex Nuri jetzt ja auch lange weg. Neuer Trainer der Hertha. Ich glaube, auch er wird nicht mit Bremen in die zweite Liga gehen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Und ich glaube halt, dass da Baumann einfach ein zu krasses Standing hat, einfach allgemein noch so durch seine Vereinsleistung als Spieler.
Aber das kannst du dir als Verein nicht erlauben. Also so sehe ich das.
Ja, aber ich glaube, wenn das passiert, ich glaube, dann hast du halt auch noch die Fans komplett gegen dich. Die sind jetzt schon pissed auf dich. Und jetzt musst du.
Ja, aber die sind doch jetzt auch schon pissed auf Baumann, weil Baumann ja die Spiele holt, die nicht funktionieren.
Ich glaube, die sind mit den Spielern ja gar nicht so unzufrieden.
Also, wie gesagt, namentlich finde ich den Kader richtig, richtig gut. Wie gesagt, gestandene Bundesligaspieler, die in ganz, ganz vielen Situationen schon funktioniert haben, funktionieren aber diese Saison einfach nicht. Auch ein Nuri Sahin spielt diese Saison räudig. Wenn er mal auf dem Platz steht, natürlich. Jetzt wird plötzlich Michael Lang suspendiert, einfach weil seine Trainingsleistung nicht passt. Dabei hast du den gerade erst frisch ausgeliehen und ich verstehe es nicht. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Thema bleiben bei den Bremern, weil ich versuche da irgendwie noch mit mir selbst auf den Nenner zu kommen. Ich kann die Situation gar nicht so richtig einschätzen. Und du hast es gesagt, Werder Bremen übernimmt gerade schön die Rolle vom HSV und vom VfB.
Ja, und es ist halt irgendwie auch auf so eine gewisse Art und Weise schade. Aber einerseits, wenn du drum bettelst, dann sollst du halt auch einmal dreckig gehen. Ist so eine Erfahrung, die ich als VfB-Fan, ich darf das sagen.
Was? Ja, wobei, sind wir ganz ehrlich, der VfB hat da jetzt auch nicht unbedingt draus gelernt.
Nee, aber die haben halt auch drum gebettelt.
Doch mal abgestiegen.
Ja, die betteln halt, die haben halt weiterhin gebettelt, das ist so ein bisschen das Problem. Da hast du dann als Luxusproblem, hast du dann Labbadia rausgeschmissen. Taifun Korkut meine ich. Anderes Thema, bleiben wir erstmal noch im Fußball, im oberen Segment in der Bundesliga. Jetzt ist auch so ein bisschen das Problem, ich habe ja schon über meine Stuttgarter reden dürfen, wir müssen auch noch kurz über deine Schalker sprechen, weil auch da ist so langsam diese Euphorie nach dem 2:0 gegen Gladbach ein bisschen hinüber.
Ja, total. Kann ich nicht anders unterschreiben. Du startest 2:0 gegen Gladbach in die neue Halbserie, feierst Michael Gregoritsch wohl als zweiten Cristiano Ronaldo und ab dann kommt einfach nichts mehr, weder von Gregoritsch noch von der ganzen Mannschaft. Und bis auf dieses Pokalspiel gegen Hertha, was 3:2 gewonnen wurde nach Verlängerung, gab es einfach kein gutes Spiel mehr vom FC Schalke. Weder offensiv schon gar nicht. Defensiv war es okay, aber schau dir mal die Gegner an. Du hast gegen die Hertha gespielt, du hast gegen Paderborn gespielt und gegen Mainz gespielt und hast da dreimal einen Unentschieden rausgeholt und dreimal kein schönes Spiel gehabt. Ja, also gerade halt gegen Paderborn, die Führung musst du nach Hause bringen, da musst du so abgeklügelt sein als FC Schalke 04 mit diesen Ansprüchen, nächstes Jahr wieder europäisch zu spielen. Gegen Mainz musst du gewinnen und gegen Hertha, gut, das war das schlechteste Fußballstadion, was die Welt je gesehen hat.
Es war ein 0:0 der Extraklasse. Dafür im Pokal halt auch wieder wie Bremen sozusagen postwendend auf einmal eine andere Energieleistung auf den Rasen gebracht und 2:0 aufgeholt, dann sogar noch gedreht in der Verlängerung, das war schon geil. Aber auch da im Endeffekt, wenn du nach 90 Minuten abgepfiffen hättest, wäre es wieder nur eine Punkteteilung gewesen.
Genau.
Und deshalb ist halt so ein bisschen das Problem, Quo Vadis Schalke, weil du hast einfach aus den letzten 4 Spielen, du hast keins gewonnen, du hast gegen München auf den Sack bekommen und danach...
Das habe ich ja sogar noch weggelassen, das Spiel, ne?
Ja, und dann hast du halt, wie du schon gesagt hast, du hast gegen die Hertha, gegen Paderborn und gegen Mainz alles Mannschaften, die im letzten Drittel festhängen, einfach nicht überzeugen können. Aber das Problem ist, der Einzige, der überzeugt hat, ist halt eben dein Außenverteidiger mit Oczipka. Den will ich da rausnehmen, weil der spielt eine Bombensaison.
War nicht mal. Ich würde Oczipka nicht mal rausnehmen. Ich finde allgemein, Harit spielt nicht mehr so stark wie in der Hinrunde. Es ist einfach auf Schalke, sage ich jetzt mal, überwiegt noch die Euphorie, dass du nicht mehr so eine Seuchensaison hast wie letztes Jahr. Deswegen wird dieses Jahr immer noch als positiv angesehen. Dabei ist es halt einfach nicht positiv, was jetzt in der Rückrunde gespielt wird. Und da muss man sich halt auch wirklich fragen, man steht ja immer noch auf Platz 5. Es sieht ja immer noch gut aus. Man ist immer noch über
Sechster.
Den Erwartungen von der Tabelle her.
Sechster.
Stimmt, natürlich, man ist Sechster, pardon. Aber das ist halt einfach nicht mehr so, wie es auf Schalke laufen sollte. Und da werden jetzt halt auch wieder Stimmen breit, dass David Wagner sich da nicht von seinem System abbringen lässt, dass er immer wieder die gleichen spielen lässt. Gerade Schöpf und Gregoritsch kriegen da sehr viel Kritik von außen dahin. Ich weiß es nicht. Es ist so, wie du gesagt hast, Kuva des Schalke. Also schaffst du es wirklich mit gutem Offensivfußball und einfach gutem Fußball die europäischen Plätze zu sichern oder slidest du da jetzt Stück für Stückchen raus? Ich kann mir leider Zweites gerade ein bisschen besser vorstellen.
Man muss auch sagen, Wagner muss jetzt irgendwann auf Coutinho zurückgreifen, weil der halt einfach mit Leistung überzeugt. Also wurde eingewechselt gegen Paderborn, trifft. Von dem her, den muss er jetzt irgendwann mal anfangen zu berücksichtigen, weil sonst wird es ziemlich unruhig wieder für Wagner. Und das wäre das Dümmste, was Schalke jetzt passieren kann, dass jetzt auf einmal wieder so eine Unruhe herrscht.
Voll, voll. Und deswegen glaube ich eben, dass immer noch diese heile Welt von außen gespielt wird, das, um einfach keine Unruhe reinzubringen. Aber ansonsten, du musst Coutinho spielen lassen. Ich bin gar nicht einer von den Verfechtern mit, ja, ist doch einer von den Schalker Jungs und so weiter und so fort. Nee, du hast einfach sonst keinen fähigen Stürmer im Kader. Marc Uth hast du weggegeben, ansonsten Burgstaller spielt seit 2 Jahren Trash. Gregoritsch, nein. Rahman, gut, aber als zweite Spitze. Matondo kann einfach kein Tor schießen und du brauchst so einen Brecher vorne drin, den sehe ich halt nur bei Ahmed Coutinho.
Ja, im Hinspiel gegen Paderborn eingewechselt worden, in 22 Minuten Tor und Vorlage. Gegen Freiburg eingewechselt worden, Tor zum Ausgleich 2:2. Jetzt gegen Paderborn eingewechselt worden, Bude gemacht. Also er beweist ja regelmäßig, wenn er spielt, dass er es kann. Das ist ja das Komische, was ich nicht so ganz verstehe, warum er nicht mal über 90 Minuten einfach die Chance bekommt.
Ja, da frage ich mich dann tatsächlich, was legt der wohl für eine Trainingsleistung hin? Aber da bin ich kein Richter, um das zu bewerten. Schalke auf jeden Fall, ähnlich wie Bremen, noch ein Thema, da fragst du dich einfach, in welche Richtung geht es jetzt. Also ich glaube, bei Bremen geht es jetzt entweder ins komplette Verderben oder wieder hoch in Richtung Europa-League-Plätze. bei Schalke ist es ähnlich. Entweder du fällst jetzt still und heimlich aus den Europa-League-Plätzen raus und holst die auch nicht mehr zurück. Oder jetzt kommt halt eine schöne Trendwende. Bin auf jeden Fall richtig gespannt. Eigentlich ein Thema, über das ich gar nicht so wirklich sprechen will. Gerade jetzt, wo wir die Meldungen aus Hanau bekommen, auch da natürlich von unserer Stelle nochmal Anteilsbekundungen an alle Beteiligten, alle Familien von den Opfern. Unfassbar, was da schon wieder passiert ist. Und wir müssen es eigentlich kurz erwähnen. In der dritten Liga hatten wir einen ähnlichen Vorfall, nämlich beim Spiel Preußen-Münster gegen die Würzburger Kickers wurde ein Spieler der Würzburger Kickers, nämlich Quadwo, rassistisch beleidigt von den Rängen aus. Und man hat eben so eine Art Zivilcourage gezeigt. Und deswegen, nachdem ich gerade negativ angefangen habe, können wir das positiv beenden. Alle Fans um diesen Vollidioten herum haben auf ihn gezeigt, haben Nazis rausgeschrien, haben der Polizei geholfen, ihn zu identifizieren. Und dafür bekommt Preußen-Münster jetzt eine Auszeichnung, nämlich für das vorbildliche
Preis für Zivilcourage.
Genau, für den vorbildlichen Umgang im Rassismusvorfall. Deswegen, wir bekommen gerade wieder viel zu viel ekelhafte Rassismusmeldungen rein. Schauen wir bei Marenga bei Porto, ähnliches Spiel. Und es hört nicht auf und ich will es nicht erwähnen, weil es eigentlich keine Erwähnung sein darf in dieser Gesellschaft, aber Props an Preußen-Münster.
Ja, der FLVW-Preis für Zivilcourage. Und das heißt Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen. Jetzt, guter Morgen. Deshalb
genau,
auch da
genau.
Alles richtig gemacht, was die Fans angeht. Und mein Appell bleibt weiterhin, wenn ihr ein Problem habt mit anderen Hautfarben, mit einer anderen sexuellen Orientierung oder sonstigem, was eventuell Rückschlüsse auf die Herkunft oder die Gesinnung eines Menschen angeht, dann fickt euch und verpisst euch. Dankeschön.
Bird. Und ich denke, mit dieser Tragik lassen wir das Topspiel heute einfach mal getrost weg, denn es gibt nichts zu berichten vom letzten Jahr, von letzter Woche. Deswegen, Domme, bitte dein Umfakt, um ein bisschen die Laune aufzuheitern.
Gerne.
Der Umfakt der Woche.
Und zwar, Timo Werner ist der erste Spieler in der Champions League, der seine ersten 7 Tore alle auswärts erzielt.
Ach krass. Also ja, erstmal krass, dass es 7 Tore sind, nur auswärts, aber dass er der Erste ist. War er auch der Erste, der seine ersten 6 auswärts erzielt hat?
Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht herausgefunden. Ich weiß auch nicht, ob er der erste Spieler war, der nur auswärts getroffen hat, also auch sein erstes Tor. Ich glaube nicht.
Okay, dann wissen wir Bescheid. Bis gleich.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg-Talk.
Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA-Talk.
Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
Auf meinsportpodcast.de.
Und der letzte Part von Faktlos, dem Fußball-Podcast. Back in Bestbesetzung. Trifft auch schon. Ich kann diese Ansagen nicht ohne Fehler. Wir sind wieder im letzten Part, es ist Bild-Zeitung, Seidel und Klöster sind wieder zusammen. Ich glaube, das ist alles so, was zu tun ist. Wir haben noch gar keinen Spieler geehrt, es ist Folge Nummer 36. Ich würde jetzt sagen, Breel Embolo, hast du einen besseren?
Passt.
Ja, eben, es ist die Breel-Donald-Embolo-Folge. Und es ist wieder Zeit für die Bild-Zeitung, Hertha BSC, bis nächste Woche. Den habe ich ja vorhin schon kurz angekündigt. Jetzt bringe ich ihn tatsächlich. Nein, natürlich
geil.
Nicht. Wir haben natürlich,
soll ich das Outro laufen lassen?
Wir haben natürlich doch wenigstens 3 kleine, schöne Bild-Zeitung-Stories. Und die erste ist eigentlich gar nicht so lustig. Weil
doch, wenn du die Ablöse anguckst, dann ist das mehr als
ja,
witzig.
Ja, genau. Genau, das ist das, worauf ich hinaus will. Nämlich Barcelona hat einen neuen Spieler verpflichtet. Und zwar heute, am heutigen Donnerstag, wo wir ja aufnehmen, nämlich kein geringerer als den dänischen Stürmer Martin Braithwaite vom CD Leganés. Und warum so lustig? Ja, es ist ja gar keine Transferperiode und der FC Barcelona wollte eben nicht, dass Transferquatsch endet. Und dieser Transfer ist wirklich Quatsch. Nämlich in der La Liga gibt es da eine Sonderregelung. Wenn ein Mediziner, ein unabhängiger Mediziner feststellt, dass bei dir Spieler 5 oder mehr Monate ausfallen, essentielle Spieler, glaube ich sogar, heißt da in dem Vertrag, darfst du einen Spieler nachverpflichten, bis zu 15 Tage nach der Bekanntgabe oder durch dieses Lizenzierungsding vom La Liga-Verband und du darfst ihn nur aus Spanien holen. Und da hat Barcelona dann gedacht, okay, wen holen wir?
Und dann haben sie sich überlegt, holen wir noch jemand Gutes? Nein. Holen wir einen, der vielleicht mal mit FIFA 12 hohes Potenzial hatte? Ja. Holen wir jemanden, der 6 Tore bisher erzielt hat? Ja. Holen wir jemanden, der von einem Abstiegskandidaten kommt? Oh ja.
zahlen wir für ihn unfassbar viel Geld?
Ja. Und somit haben sie 15 Millionen für Brave White.
18 Millionen
für Brave White auf den Tisch gelegt. Und dann kommt für mich die eigentliche Meldung. Und zwar, ich dachte, dieser Spieler wird verpflichtet, um dann im Juli zu sagen, kannst gehen, wenn du willst. So ungefähr. Und jetzt lassen die in diesen Vertrag eine Ausstiegsklausel von sagenhaften 300 Millionen Euro eintragen. Was zum Fick bin ich lesend?
Ja, ich glaube einfach, das Problem ist ja, in Spanien sind ja Ausstiegsklauseln ein Muss im Vertrag. Deswegen hat Barca ja auch 18 Millionen gezahlt, weil alle Vereine dachten sich natürlich, jetzt machen wir gutes Geld. Alle Vereine haben geschlossen gesagt, wir verkaufen euch keine Spieler, außer ihr zahlt die Ausstiegsklausel. Und dann waren eben so Spieler wie Luis Suarez zum Beispiel, den gibt es wirklich nochmal in La Liga, der hat dann halt plötzlich eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen gehabt, das war Barca dann einfach zu viel. Deswegen Braithwaite für nur 18 bei 6 Toren, also Preis-Leistung trotzdem noch nicht geil. Und dann hast du dem halt irgendeine Ausstiegsklausel gegeben, aber 300 Millionen sind da schon nochmal sehr, sehr geil. Ich bin trotzdem noch der Meinung, der geht im Sommer wieder.
Ja, natürlich geht der im Sommer und der geht da wahrscheinlich für, keine Ahnung, für 12 Millionen wahrscheinlich. Die werden mit dem auch kein Plus machen. Ich finde halt einfach nur diese Meldung, 300 Millionen als Ausstiegsklausel, so, wie, was?
Ja. Ja, das stimmt schon irgendwie. Vor allem Martin Braithwaites Weg ist auch sehr, sehr interessant. War ja lange ein großes Talent beim FC Toulouse in Frankreich. Eben auch FIFA 12, hohes Potenzial gehabt, viele wollten ihn haben, ist dann zu Middlesbrough gewechselt, 2017, als die eben abgestiegen sind, hat da irgendwie gar nicht funktioniert, gar nicht so gut eingeschlagen, dann zu Girondins Bordeaux ausgeliehen, auch da schlecht gewesen, dann eben jetzt bei Leganés, da war er gut, hat sie letztes Jahr vorm Abstieg bewahrt, dieses Jahr war er der beste Torschütze, weil man ja auch den anderen besten Torschützen zum FC Sevilla verkauft hat. Deswegen wollte man Braithwaite eigentlich nicht abgeben. Und jetzt steht man halt so ein bisschen ohne Stürmer da in Leganés. Und Leganés darf ja keinen Spieler nachverpflichten. Da ist die Regelung dann so, ihr habt zwar einen verkauft, aber der fällt nicht länger als 5 Monate aus.
Sondern der ist immer weg und deshalb können der Jugendspieler nachholen.
Ja, ja, ebenso. Die Chance hat
er nicht. Für den dürft ihr nicht zahlen, weil ist ein bisschen blöd, weil sonst habt ihr Financial Fairplay ein bisschen am Sack.
Ja, fast. Aber ja, wie findest du die Regelung? Ich finde die zum Teil gut, aber irgendwie nicht so richtig ausgeklügelt.
Ja, da fehlt halt noch das Gegenstück. Also ja, da genau. Da fehlt halt, aber dann müsste das so ein bisschen wie in den amerikanischen Sportarten vielleicht so ein Tauschgeschäft sein.
So trade-mäßig, das genau. Finde ich tatsächlich sogar gar nicht so eine schlechte Idee.
Dass halt dann irgendwie Leganés dafür, dass die ja sozusagen Barca aus dem Arsch helfen, als Gegenstück halt auch einen Spieler bekommen, ungefähr in der gleichen Größensumme.
Ja,
heißt, du kriegst sowas den kann linken sein, weil C von Firpo zum Beispiel.
Weil eigentlich kannst du ja nicht sagen, dann darf sich Leganés noch einholen, weil dann hast du ja irgendwie so einen Kreislauf, jeder eben. Muss den Spieler, den er gerade verkauft hat, wiederholen. Das ist so ein bisschen schwer und halt gerade Barcelona kann durch dieses System natürlich sehr profitieren, weil die haben natürlich das Geld. Leganés, selbst wenn sie jetzt diese Regelung bekommen, sagen wir jetzt mal, die können halt mal nicht kurz 18 Millionen für irgendeinen Stürmer hinlegen. Und die sind 19. in La Liga. Und die haben gerade einfach keine Mittel. Deswegen, ich finde ja tatsächlich das System in England mit der Emergency Loan ziemlich geil. Da kannst du halt wirklich sagen, wenn du verletzt bist, kannst du einen Spieler ausleihen für die Zeit, bis dein Stammspieler ausfällt.
Ja, sowas ist natürlich die schlauere Lösung, ja. Vor allem dann hast du auch nicht das Problem, dass du noch großartig viel Geld in die Hand nehmen musst, sondern du kannst halt einfach effektiv kompensieren. Naja.
Da ist dann halt so die Sache, dieses Emergency Loan, dass du halt wirklich nur jemanden ausleihst, bringt halt den kleineren Verein mehr. So sagen wir jetzt mal in der Premier League, ein kleinerer Verein wie Sheffield United sagen, okay, unser Stürmer fällt aus, wir möchten gerne einen ausleihen und bekommen dann so einen Jugendspieler vom FC Arsenal. Ich weiß nicht. Reece Nelson zum Beispiel, letztes Jahr bei der TSG Hoffenheim war. Sowas wäre eine Win-Win-Situation. Und dann, und dieses Kaufen gibt halt nur den großen Vereinen recht, weißt?
Ja, so, stimmt.
Ich finde es gut ausgeklügelt, ich finde es eine gute Idee, weil keiner will sehen, wie Teams einfach keine Spieler mehr haben. Das ist schade für alle. Muss aber noch ein bisschen ausgeklügelt werden, auf jeden Fall.
Ich finde es gut, dass wir über groß kompensieren, um weitere zweideutige Sachen sprechen, denn in Frankreich gab es eine nächste Meldung, wo ich mir am Montag gedacht habe, was zum Fick bin ich lesend?
Oh ja, und
10 Stiche, 10 fucking Stiche, Alter.
Mir tut's jetzt schon wieder weh, wenn ich einfach nur dran denke. Und zwar in Frankreich wurde ein Amateurspieler gesperrt für 5 Jahre, weil er seinem Gegenspieler einfach mal ins Gemächt gebissen hat. Autsch.
Hashtag no homo.
Nicht mal, ist ja auch komplett egal. Aber denkst du, der wurde mit Betäubung operiert?
Aua.
Oder genäht? Weil es war ja kein richtiger OP, es war ja nur so, nee. Stell dir vor, der macht es ohne Betäubung.
Alter, wenn ich 10 Stiche in die Nudel bekomme, dann möchte ich sterben. Nach Stich Nummer 2. Oh, da bringt doch keine örtliche Betäubung mehr was. Vor allem die Fäden müssen ja auch wieder gezogen werden.
Also, hör mir auf.
Das ist so richtig Argwood Boner Alert, ich sag's dir.
Aber was ich auch ziemlich geil finde, das Opfer, hat, also der Typ, dem in den Penis gebissen wurde, hat ja auch 6 Monate Sperre bekommen. Einfach wofür auch immer.
Da war davon ein Gerangel. Also da ging es richtig zur Sache.
Ja, ja, klar, aber trotzdem. Es ist ja, er ist ja trotzdem eindeutig das Opfer.
Frag mich halt. Also, ich fand ja schon den Biss von Suarez immer fragwürdig. Ja, aber ja. Was machst du? Also, gehst du dann so auf die Knie und denkst du dann so in dem Moment, jetzt beiß ich zu. Ich hoffe, du warst vorm Ofen und hast mir das Essen warm gemacht.
Oh, hör doch auf, hör doch auf. Und
Twilight Extended.
Und. Aua. Aber ich habe noch einen Unfakt für dich.
Ja?
Spiel endete 1-1.
Dankeschön.
Juckt niemand.
Ey, Junge, das ist schon. Also, wie gesagt, zum Glück. Also, warum kriegt der A? Ich habe Fragen. A. Warum nur 5 Jahre?
Es muss lebenslang geben, also sorry.
Und B. Warum in den Pimmel?
Ja, eben! Also, die Frage, wie ist es stattgefunden? Lag der schon am Boden, hat sich aufgerafft und dachte sich, ah, Hälfte des Weges reicht mir?
Was sagt die Freundin von dem einen Typen? Ja,
oder von beiden Typen? Was ist das?
Jetzt, die einen, weißt du, vor allem so kurz nach Valentinstag, was für eine Arschloch-Aktion.
Nein, da muss ich dich unterbrechen. Das war schon im November.
War das schon im November?
Das war schon im November, das wurde nur diese Woche
bekannt gegeben,
weil okay. Da eben vor allem der französische Verband, so da meldet sich plötzlich hier Didier Deschamps von ganz oben, du wirst nicht für die EM nominiert. Du Amateurkicker.
Du darfst leider nicht beim Elfmeterturnier im Pool teilnehmen. Aber, ja.
Also worauf Leute, was wir, also, ja. Apropos ja. Idee, die unverständlich ist. Ich denke, auch da sind wir uns relativ einig. Schauen wir, es geht in die Regionalliga Bayern. Da steht momentan ein Verein aus München auf Platz 1, nämlich Türkgücü München. Und Türkgücü München würde auch gern den Namen behalten, wenn sie in die dritte Liga gehen, würde auch gern das Stadion behalten. Aber da gibt es ein logistisches Problem, nämlich Türkgücü München würde dann ins Grünwalder Stadion gehen müssen, genauso wie die zweite Mannschaft vom FC Bayern und die Mannschaft vom TSV 1860 München. 3 Mannschaften in einer Liga, gleiches Stadion, wird ein bisschen schwierig. Deswegen hatten die Münchner da eine ganz gute Idee. Wir könnten ja nach NRW umziehen.
Wir können ja einfach ins Mallorca Polens gehen. Das stimmt. Ist eine gute Idee. Die Frage ist halt, habt ihr Fans? Wenn ja, wie?
Ja, ich denke schon, dass die Fans haben. Aber ich finde es halt wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich cool, weil der Clubpräsident sagt, ja, in NRW, da haben wir dann voll viele Derbys, wegen Viktoria Köln, Duisburg und so. Und da hätten wir dann deutlich mehr Fans im Stadion. Finde ich eine gute Idee. Aber wir wollen den Namen Türkgücü München behalten, weil wir kommen auch aus München. Vielleicht. Also, wie wollen die das lösen? Vereinsheim und so dann in München? Also, werden die ihr Feierabendbier nach dem Training dann immer so, wir fahren kurz 4,5 Stunden heim.
Ja, oder wo findet dann die Pressekonferenz statt?
Eben.
Sieht da. Und wo ist Training? Ist dann Training in München? Wo finden. Boah, das ist schwierig. Vor allem ändert sich dann noch die Anschrift vom Verein?
Ich weiß es nicht, weil ich glaube wirklich einfach nur, dass sie da spielen wollen. Der Rest soll in München bleiben.
Boah, komm, also. es erinnert halt so ein bisschen wie an so ein Franchise in Amerika so.
Genau. Hier haben wir nicht genug Fans, wir ziehen es nach Las Vegas. Also man zieht immer nach Las Vegas in den USA.
Ja, man zieht nach Las Vegas oder in den Knast. Das sind so Was? Die 2 Möglichkeiten, die du, glaube ich, als amerikanischer Sportsmann hast.
Ja, eventuell. Auf jeden Fall.
Naja, auf jeden Fall sehr, sehr komische Geschichte.
Crazy.
Ich hoffe, genauso crazy wie das Unquazy Chris, das du mir vorbereitet hast.
Das Faktlos Unquiz.
Ja, der war ein bisschen improvisiert.
Crazy Quiz.
Ah, oh Gott. Endlich wieder Outro-Melodie.
Das Outro natürlich. Es ist wieder Unquiz-Time und es ist wieder mein Turn. Heute mal keine Special-Frage, keine Spacey-Kategorie. Es geht um unsere Bundeskanzlerin, um Angela Merkel.
Stark, stark.
Nämlich in einer Wer wird Millionär-Folge vor der WM 2018 wurde laut bekannt, dass die Angela Merkel ja Fan des FC Bayern sei und diesen Verein unterstützt. Aber Dominik, ich habe eine Frage an dich. Bei welchem Verein ist denn Angela Merkel Ehrenmitglied? Ist es A, tatsächlich der FC Bayern München? Ist es B, Alemannia Aachen? C, Energie Cottbus? Der HSV? Oder der 1. FC Magdeburg?
Energie Cottbus.
Wo hast du das jetzt gelesen?
Die kommt von drüben. Und Magdeburg ist jetzt irgendwie nicht so der bekannte Ostverein, der einem als erstes in den Kopf kommt. Und Cottbus dachte ich mir, ja, das könnte hinhauen.
Ja, tatsächlich. Vollkommen richtig. Ehrenmitglied bei Energie Cottbus seit 2008. Mittlerweile supportet trotzdem den FC Bayern. Stark! Dommes Unquiz-Bilanz ist heftig.
Es ist so ein bisschen der VfB in den letzten 6 Wochen.
Oh, sorry, Pellegrino.
Okay, Boomer.
Wollt jetzt nicht auf den Schlips treten.
Wollt ihr nicht auf die Jogginghose treten, wenn dann schon richtig, voila. damit, ja, meine Weste bleibt weiß. Die Sendung bleibt heiß.
Ich werde nächste Woche wieder versagt, ich weiß es jetzt schon.
Ich freue mich jetzt schon auf das Quiz, weil ich hab schon was als Idee. Muss ich zugeben. Weil ich habe mich heute auch schon, wenn ich jetzt nicht gewusst habe, wie du das haben möchtest, wegen letzter Woche.
Achso, ja, dann ich habe letzte Woche einfach übertragen, ja.
Genau, da war ich mir jetzt nicht sicher und habe mich einfach mal in alle Richtungen informiert und freue dich auf nächste Woche. Es wird dumm.
Mach ich.
Und damit würde ich sagen, wir haben zum zweiten Mal wieder eine Folge hinbekommen. Nochmal danke für letztes Mal. Nächste sehr Woche, gern. Wir bleiben jetzt einfach der Sache treu.
Auch mal.
Ja, auch mal. Und ich lasse die auch nicht mehr so oft im Stich. Bussi.
Wir machen da jetzt so eine richtige Tradition draus.
Ja, lass zu zweit aufnehmen. Und lass das Ding, lass es immer faktlos nennen.
Ja, klar.
RB faktlos. So. Tradition seit 1906, sage ich da ja immer.
Ja, genau. Also, das war die 36. Episode. Wir wünschen euch, falls ihr es am Fußballfreitag hört, noch ein wunderschönes Wochenende, ein schönes Fußballwochenende. Genießt die Bundesliga, genießt alle anderen Ligen. Bis nächste Woche. Ich freue mich sehr drauf.
Und ich schließe mich dem Ganzen an. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.